Hallo André.
Hallo Jasmin. Ja. Und frohe Ostern nachträglich.
Frohe Ostern nachträglich. Wir befinden uns ja jetzt in der ersten Aprilwoche des Jahres 2024. Der Frühling kommt langsam auf leisen Sohlen.
Jasmin, ist dir auch aufgefallen, seit dem 1. April riecht es auch draußen überall nach frischem Gras.
Ja, und nach das stimmt. Ja, aber auch nach Blüten tatsächlich, ne? Aber was auch zum April immer dazugehört, ist natürlich der 1. April, übrigens Geburtstag meines Urgroßvaters, aber auch der Tag des April-Scherzes.
Ja, korrekt.
Man schickt die Menschen in den April. Wurdest du in den April geschickt?
Nein.
Gar nicht?
Nee, gar nicht. Ich frage mich auch immer, wie das so ist, wenn man dann irgendwas wirklich halt, was sich wie ein Scherz anhört, was dann aber ernst gemeint ist.
Ja. Ja,
und dann alle so, ja, genau.
Ja, aber schön finde ich immer sowas wie dein Schuh ist auf, ne? Das ist ja einfach ein,
das ist ein Klassiker. Einfach ein Klassiker. Weißt du, interessante Benimmregelfrage, weißt du Menschen, wenn du sie in der Öffentlichkeit siehst, also sagen wir mal so, Situation U-Bahn, man steht auf der Rolltreppe, kann nicht gehen, sieht, die Person vor dir hat einen offenen Schnürsenkel. Würdest du dann die Leute darauf hinweisen?
Oh, das ist
oder sagst du, naja, die kriegen das schon alleine hin?
Das ist absolut situationsbedingt. Also in welcher Stimmung ich gerade bin.
Ja?
Wenn ich kommunikativ bin und die Person mir auf den ersten Blick sympathisch erscheint, würde ich was sagen vielleicht.
Ja.
Aber eigentlich, weiß ich nicht.
Ich mach's eigentlich immer, außer bei Jugendlichen, weil ich mir dann denke, ach ja, Mensch, soll das so?
Ja,
stehst du
auch
irgendwie doof da?
Ja, oder die sind halt sauer, ne, dass du sie maßregelst, ne? Da ist ja dann, wie soll ich sagen, muss man dann auch teilweise mit Samthandschuhen anfassen, ne?
Ja.
Ist ja auch mal wieder gerne auch Basis für so Sketche wie Azubi 1990, Azubi 2000, Azubi 24, ne?
Mhm.
Bei Azubi 90, wenn du sagst, wie nennen wir ihn, Rüdiger,
ja,
machst du mal die Paletten, bitte kannst du die Palette hier noch leer machen, bevor du Feierabend machst? Also, was, Chefin? Ja, die Palette, die andere mache ich auch noch leer. Kein Problem, kein Problem. Und der dann 2000 sagt dann, was, die ganze Palette? Alles klar, das schaffe ich, ne?
Mhm.
Und der heutzutage sagt dann halt, was, so viel? Nein, aua, ich habe mir gerade wehgetan. Und sie sagt dann auch zu Beginn schon dieses, könntest du vielleicht, also es wäre wahnsinnig lieb, wenn du, ne, so vielleicht.
Ja, naja. Ja. Ich bin ganz gespannt, wie sich das dann anfühlt, weil jetzt gerade überhaupt im Fokus ist ja Gen Z, ne?
Ja.
Und es gibt ja aber auch schon einen Namen für die Generation danach.
Gen Alpha.
Ja? Also ich finde auch, es ist einfach nur irgendwie alles so ausgedacht.
Wir fangen wieder
Begriffe,
von vorne
ja
an. Ja.
Generation Yellow, ja, sonst ja was, ja. Und wie sich das dann anfühlt, wenn die Gen Z dann von der Generation Alpha bewertet wird. Weil das ist mir ja auch passiert. Ne? Ich bin ja Millennial, ja,
mhm,
und ich muss mir jetzt häufiger dann immer mal, liebe Grüße auch, ja, die Personen wissen schon, dass sie angesprochen sind, ja, muss ich mir auch immer mal anhören, und die meinen gar nicht mich, aber natürlich fühlt man sich, wenn die eigene Generation angesprochen
wird. Talking about my generation. Eben,
ganz genau, ganz genau. Nein, das ist unsere deutsche Elf. Ja, ne? Da fühlt man sich ja auch dann irgendwie so an der Ehre gepackt, was komplett albern ist. Aber wenn man dann so, ja, fucking Millennials und mit ihrem Scheiß und sonst was, ja, und wo man immer mal denkt, ey, wartet's ab. Weil uns haben sie auch allen erzählt, ey, ihr seid jetzt, also wir waren ja auch die Generation, die irgendwie so, wir nennen es Arbeit und ja, und wir machen das jetzt alles anders und wir machen das als eine neue Generation, trifft auf den Arbeitsmarkt und verändert alles und sowas, ja. Und es war auch genauso, wie es jetzt bei der Gen Z ist, ne, und es wird aber, glaube ich, immer zugespitzter, ja, immer mehr extrem, dass man irgendwie auf der einen Seite sagt, genial, was diese Generation alles kann, sie sind mit dem Handy in der Hand aufgewachsen, sie können alle coden und sie sind alle Genies und jetzt schon Milliardäre mit Bitcoin und sonst was. Und auf der anderen Seite halt sowas wie der Sketch, den du eben beschrieben hast.
Ne?
Dann sitzt er da. Und genau so war das auch bei den Millennials, ne? Dass man irgendwie auf der einen Seite so, ja, wow, sie wollen irgendwie alles anders machen und so, oh cool, Väter kommen in ganz neue Rollen rein. Und auf der anderen Seite halt dieses so, ja, den Kaffeelatte mit Sojamilch und sonst was, ja, ne? Und ich glaube, wenn man zurückgehen würde, war das tatsächlich mit jeder Generation so.
Ja, ich meine, es gibt ja diese alte Aristoteles-Geschichte, ne? dieses Lästern über die Jugend, die für jede Generation gilt. Aber jede Generation hat halt auch ihre eigenen Macken und ihre eigenen Vorschläge oder Ideen für die Welt. Und ich muss sagen, es ist dann doch immer ernüchternd, was man dann so geschaffen hat. Also wenn ich jetzt zurückgucke in meine Jugend, was wir alles wollten, und wir waren wirklich, also all das, was die politische Korrektheit heute fordert, das haben wir damals auch gefordert. Also wirklich, da war nichts anders. Und wir waren da sogar auf eine Art ein bisschen so, es war uns klar, die da oben machen doch, was sie wollen, aber lass uns unten hier unser eigenes Leben so ideal wie möglich gestalten. Und heute sind es ja eher so Forderungen, so das muss jetzt alles muss nach meiner Pfeife tanzen. Wenn ich das so empfinde, empfinden es alle so und dann muss das so sein. Ich habe jetzt übrigens auch die nicht die goldene Regel, sondern die Platin-Regel kennengelernt. Hast du das schon mal gehört?
Nee.
Also die goldene Regel ist ja die Vereinfachung der, des Kantschen kategorischen Imperativs, dem man dann so runterbricht mit, was du nicht willst, dass man dir tu, das fügt auch keinem anderen zu.
Ja.
Und das ist die goldene Regel. Verhalte dich so, wie du gerne, oder behandle andere so, wie du gerne behandelt werden möchtest. Ne? Jetzt gibt's aber die Platin-Regel. Das können wir direkt zum Fun-Fact jetzt machen.
Ja.
Die Platin-Regel bedeutet, du gehst ja in dem Moment, wenn du sagst, es müssen alle so behandelt werden, wie ich gerne behandelt werde, machst du dich ja zum Mittelpunkt der Erde. Und die Frage ist halt, wie will ich denn behandelt werden? Und bin ich mir wirklich sicher, dass alle anderen auch so behandelt werden wollen wie ich? Es kann natürlich sein, dass ich ganz sensibel behandelt werden möchte oder dass man sehr grob mit mir umgehen kann. Ja, also wäre es falsch zu behaupten, jeder muss so behandelt werden, wie ich gerne behandelt werde. Also musst du gucken, du musst natürlich auf jeden einzelnen im Idealfall so zugehen, wie er es gerne am idealsten hätte. Ist ein bisschen anstrengender natürlich.
Oh, ja, klingt jetzt schon wahnsinnig anstrengend. Na?
Ja, aber so ist es halt im Alltag. Wenn du die Leute abholen willst, dann musst du sie abholen da, wo sie stehen und nicht da, wo du sie gerne hättest.
Ja, wie sagst du das? Jasmin, ich war 35 Jahre in der Werbung tätig, ich weiß doch, was läuft.
Ja, und das ist halt auch so, wenn du halt wie bei so einem Azubi möchtest, dass der tut, was du möchtest. Dann musst du ihm das aber auch so, ihn so behandeln, dass er das macht mit einem guten Gefühl.
Aber wenn man jetzt schon so dabei ist, findest du, es ist dann, also ne, das ist ja dann überspitzt für einen Sketch. Wenn du dabei halt eben einfach einen Auszubildenden hast, der irgendwie halt eben nicht so diese, du bist hier, wenn der Kuchen spricht, haben die Krümel Pause und wenn ich sag springen, dann frag Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Wenn man dann eine Generation hat, die einfach irgendwie sagt, ey, nee, warum denn eigentlich jetzt genau? Also ist es wirklich nötig, dass man mal so, ich stelle das nur zur Diskussion, dass man irgendwie so, nee, man muss auch mal lernen, sich radikal unterzuordnen, auch wenn man irgendwie weiß, die Person, die mir das da gerade sagt, die ist wesentlich dümmer als ich und die ist halt eben einfach so festgefahren in ihren Prozessen. Also das hatte ich auch in der Bankausbildung zum Beispiel, hatte ich auch mal, habe ich bestimmt schon mal erzählt, ich erzähle es einfach jetzt nochmal, da kam, das war die erste Filiale, in der ich eingesetzt war. Du warst ja in so internen Abteilungen, aber halt eben vor allen Dingen viel Filialdienst, vor allen Dingen im ersten Lehrjahr. Und ich meine, da war ich 16 Jahre alt, ne? Gerade 16 geworden.
Wahnsinn, ja.
Und dann war ich also meine erste Station war direkt wirklich irgendwie so 2 Monate, was sich ja mit 16 einfach so anfühlt, als ob du dann da irgendwie einfach die Hälfte deines Lebens in dieser Filiale verbracht hast, ja. Und da kam jeden Tag, kam da eine Liste an. Ne? Nicht jetzt so ein DIN A4-Ausdruck, sondern es war so ein großes, grün-weiß gestreiftes Papier mit so einem Nadeldrucker, würde das
Ja, diese alte Nadeldrucker,
genau. Ja, und da war dann halt eben einfach drauf, wenn jemand seinen Dispositionskredit, ne, du kannst ja, hast ja ein Konto, dann kannst du ins Minus gehen, das ist dein Dispo-Kredit, und wenn den jetzt jemand überzogen hätte, dann wurde das da vermerkt, und dann musste das halt eben einfach, aha, Jasmin Klein hat ihren Dispo überzogen, das muss genehmigt werden vom Filialleiter und noch einer anderen Person, die müssen das beide abstempeln, die müssen das beide unterschreiben und dann wird das in einer Mappe abgeheftet. Und dann kommt diese Liste und dann sagt dir das auch jemand hier, das und das muss so und so gemacht werden. Okay, ne, ist ja in Ordnung, dann machst du das auch erstmal. Kommt die Liste am nächsten Tag wieder, dann machst du das nochmal. Und dann kam diese Liste und so in Woche 2 habe ich dann irgendwann auch mal in den Ordner mit diesen Listen reingeguckt und habe gesehen, auf dieser Liste steht nie etwas drauf. Und dann habe ich da wirklich, ja, weil das niemand scheinbar in dieser Filiale gemacht hat. Und dann habe ich da weitergeguckt und habe festgestellt, da gibt es ja dann auch, du musst ja für eine bestimmte Zeit, musst du dann halt eben das einfach irgendwie so vorhalten und so. Und dann habe ich festgestellt, da hat noch nie irgendwas drauf gestanden. Das heißt, da kommt seit Jahren, wahrscheinlich heute immer noch, aus einem Nadeldrucker kommt irgendwie dieses Blatt Papier raus, auf dem nichts draufsteht und was dann aber von zwei Leuten nochmal abgestempelt und gegengezeichnet werden muss. Und dann habe ich auch gefragt, warum man das denn dann halt so macht. Und dann hätte ja auch die Erklärung sein können, hey, wir sind da gesetzlich zu verpflichtet.
Sei nicht so frech.
Ich weiß, da steht
nie was drauf.
Nee, und dann war das auch wirklich einfach nur, weil ich das so sage.
Ach Gottchen. Ne? Also das ist, finde ich, natürlich überhaupt keine Art und Weise. Ich habe ja auch mit 15 angefangen zu arbeiten. Ne?
Ja.
Und das ist ja wirklich sehr lange her. Und ich bin halt Generation X. So,
ja.
Jetzt wisst ihr es, Douglas Coupland und so weiter. Ich habe ihn gelesen.
Yes.
Es ist so, dass ich immer schon es wichtig fand, dass es ein gutes Miteinander gibt. Und ich habe auch gemerkt, wenn ich mit 15 nicht gut behandelt wurde und habe dann entweder die Arbeit aufgegeben, wie damals im Kino, oder habe mich rückgesprochen, um zu gucken, kann ich damit umgehen? Ist es jetzt nur ein einmaliger Groll, den ich habe? Also das war mein allererster Tag in einem Kurcafé. Das war so schlimm, weil die so grob mit mir waren.
Ja.
Und also die Chefs, ne? Die waren sehr grob mit mir. Also haben mich richtig hin und her gescheucht. Ich war ja ganz neu und ich bin jetzt nicht so schwer von KP. Aber die haben mir den Eindruck vermittelt, als wäre ich wahnsinnig schwer von KP. Und dann gab es noch diesen Zwischenfall mit dem Gast, der wollte irgendwie ein Vanilleeis mit Schokosoße. Und als ich ihm serviert hat, sagte er, nein, er wollte ein Schokoeis mit Vanillesoße. Hat einen riesen Eklat gemacht. Und ich bin dann halt zur Küche rein. Und es war also auch für die ein Wahnsinnsdesaster, dass ich das jetzt vielleicht falsch aufgenommen habe oder so.
An deinem ersten Tag?
An meinem ersten Tag, bei denen. Ne? Ich habe schon früher woanders gearbeitet, aber da war ich 16, da war ich bei denen zum ersten Mal. Und dann haben die mich so in den Senkel gestellt, was mir denn einfiel, ich muss richtig aufpassen und so weiter. Dann bin ich dann dort auf Toilette und habe dort bitterlich geweint. Also ich war richtig aus dem Häuschen. Und dann habe ich mich gesammelt nach 4-5 Minuten und bin dann wieder raus und habe die Schicht zu Ende gemacht und habe dann abends noch mit meiner Mutter gesprochen und so weiter. Und ich bin dann auch, glaube ich, 3 Jahre lang jeden Sonntag hingegangen.
Wahnsinn.
Und ich habe nie gefehlt und als ich nach 3 Jahren, ich habe aber auch gut verdient, muss man wirklich sagen. Mhm. Damals war es halt so, dass man 10% vom Umsatz bekommen hat plus das Trinkgeld.
Oh, das ist stark.
Ja, das war stark. Und ich hatte dann teilweise an einem Sonntag 200 Mark.
Und das 200 Mark im Sinne von 2000 Euro 2024.
Ja, das waren halt 800 Mark im Monat für eine 16-, 17-, 18-Jährige. Ne?
Ja.
Und dann irgendwann habe ich's, ich musste aufs Abitur zu und musste mich dann doch mal ein bisschen, ich konnte nicht jeden Sonntag da 6-7 Stunden arbeiten. Und dann, als ich gesagt habe, ich möchte jetzt gehen, anstatt zu sagen, Jasmin, es war eine wunderschöne Zeit, wir haben hier gut zusammengearbeitet.
Ach, schade. Ich dachte, jetzt kommt so der Moment, wo man dann so erkennt, so das Ehepaar Schneiderwangen, die haben mich schon immer gesehen und die haben dann hat er dich auch nochmal so zur Seite genommen und gesagt, ich weiß, wir waren immer sehr, sehr hart zu dir, aber einfach nur, weil wir gesehen haben, du bist ein Diamant, den man schleifen muss. Dann waren die noch gemein am Ende.
Es war so, dass sie zu mir gesagt haben, haben wir gewusst, schlechte Erfahrungen mit Schülern, früher oder später gehen die eh.
Ach,
und ich fand das so grob, weil ich wirklich 3 Jahre lang immer sonntags da war. Alle meine Freunde wussten, dass ich stehe von 12 bis 18 Uhr jeden Sonntag im Café XY.
Ja.
Ne? Und dann mich so dann, also wie gesagt, ich weiß, wie es ist, wenn es doof ist.
Und was hast du dann gemacht? Hast du dann zum Schluss gesagt, und eins wollte ich Ihnen nochmal sagen, Sie hatten die ganze Zeit recht. Er hatte wirklich ein Schokoladeneis mit Vanillesoße bestellt. Aber es war mir egal.
Nee, ich habe es, wie gesagt, es gibt manche Dinge, da muss man einfach, und das ist aber auch bei der Gen Z so und bei der Generation Alpha wird es auch so sein, es gibt manchmal einfach Dinge, da muss man durch und man darf da auch nicht in den Details sein Herz so aufhängen. Also ich muss jetzt nicht dafür kämpfen, dass diese Café-Leute mich super finden. Ich habe dann einfach nur meinen Stiefel gemacht.
Weil wenn man es mal ergründet, dann ist man ja ganz, ganz schnell auch da angekommen, dass diese Leute sich vielleicht auch irgendwann mal dachten, komm, wir machen jetzt mal hier das Café ein Sommer und dann, Rüdiger, dann ziehen wir nach Sizilien und dann machen wir da das Café auf und dann sind halt eben auf einmal 40 Jahre rum. Und dann saßt du dann 16-jährige Mädchen, die dann kommen und die verdienen sich das dann das Geld, um dann das Auslandssemester auf der Schule in Gran Canaria zu machen und so. Und die gehen dann halt eben alle weg, ja. Und du musst es aber halt eben einfach ertragen und du bist dann da und dann hast du vielleicht halt eben auch so Verbindlichkeiten angehäuft und so. Und vielleicht war es auch bei der Bank so, dass da halt auch viele irgendwie, da war eine, das war meine Ausbilderin dann da, die war so grausam und grässlich, die hat auch immer gesagt, wir machen jetzt das und das.
Wie und so ein das Arzt.
Wie so, also so ein, wie nennt man das denn? Majestätis Pluralis? Nee.
Ne, Majestätis Pluralis ist, wenn du, wenn ihr,
ah, ja,
ihr erlaucht und so, ne?
Ach so, also, ja, ja, dann ist was ganz anderes, was ich meine. Aber die hat halt immer so, und da habe ich mir wirklich gedacht so, nee, ich mach das doch jetzt. Du bleibst doch einfach nur hier sitzen. Und da war wirklich, das war so eine grässliche Stimmung und die waren so.
Es ist so paternalistisch, so nennt man das auch so ein bisschen.
Und die waren so fies und gemein. Weißt du, was die gemacht haben? Mhm. Jetzt erzähle ich alles.
Ja.
Die haben in jeder Mittagspause, haben die Rommé gespielt. Ja.
So ein typisches Campingspiel.
Genau, eigentlich. Und da habe ich auch Rommi spielen gelernt und es hat auch echt Spaß gemacht.
Ja, habe ich meinen Großeltern gerne gespielt. Rommi Kupp.
Also ging gut und da wurde dann halt eben auch um Geld gespielt, ja? Also Centbeträge und sonst was. Mhm, aber die Azubis, aber in der Bank, um eigenes Geld, nicht das Geld der Bank. Ja. Aber die Azubis, die durften halt, ne, weil die ja weniger, viel weniger verdient haben und so, die durften dann einfach so spielen. Und jetzt kannst du ja beim Rommi wirklich den anderen richtig einen reinwirken, wenn du es schaffst, eine Hand zu spielen. Also, dass du auf einmal, dass du rauskommst und dann direkt alle ablegst, ja.
Ta-ta-ta-ta.
Und dann ist mir das mal gelungen, weißt du, der 16-jährige Azubi, der jetzt Rommi spielen gelernt hat, und dann habe ich das gelernt und dann hat die eine gesagt, mit ihnen spiele ich nicht mehr, weil das ist einfach typisch für die Azubis, weil es für die ja um nichts geht. Und da ging es dann darum, dass dann da jeder nach der Mittagspause irgendwie 1,20 € in irgendeine Kaffeekasse oder sowas bezahlt, weil es bei ihnen um nichts geht, spielen sie ja dann immer nur auf Hand und das ist unfair. Und da habe ich gedacht, das gibt es ja wohl nicht. Und jetzt pass auf, Jasmin. Das war eine große Filiale, da waren immer viele Leute und dann war Sommer und ganz viel Urlaub und dann war da nur die Frau, die das zu mir gesagt hatte, noch eine andere, die aber dann in der Mittagspause rausgegangen ist und der Filialleiter. Ja? Und Rommi macht eigentlich erst ab 3 Leuten so richtig Spaß. Und dann haben die lieber zu zweit gespielt und haben mich da alleine am Nebentisch sitzen lassen.
Das gibt's ja wohl nicht.
Und da war ich 16 Jahre alt. Ja? Oh. Fairerweise, ja. Es ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie als kleiner, unsicherer Bub oder sowas aufgetreten bin, sondern ich kam da natürlich halt eben auch mit wehenden Fahnen rein. So, ja. Achtung, jetzt komme ich.
Es geht ja da gar nicht um dich, sondern es geht um deren Halten. Ja, okay, vielleicht bist du denen eh schon auf den Sack gegangen. Das kann natürlich sein.
Also auf jeden Fall bin ich denen auf den Sack gegangen. Und die haben sich wirklich gedacht, der hält sich ja für was ganz Besonderes. Also ich kann mir gut vorstellen, dass ich da auch unerträglich wirklich war.
Ja, ja.
Aber weißt du was? Trotzdem, ich war 16 Jahre,
macht man nicht.
Reiß dich mal zusammen, Astrid oder wie die hieß.
Ja, ich finde zum Beispiel auch, das finde ich so wichtig und das habe ich wieder gesehen jetzt in Körperwelten. Ich war am Wochenende, als Ostern war, in Heidelberg, da ist ein altes Schwimmbad und da haben sie von Gunther von Hagens Körperwelten aufgebaut. Da war ich schon mal vor 3 Jahren oder so und da geht es immer um das Thema Glück. Jetzt haben sie ein bisschen umgestellt, aber ich habe es gemerkt, also ich bin ja, habe ein fotografisches Gedächtnis und dann habe ich gemerkt, irgendwo das stand woanders, aber ist ja egal. Und da geht es halt immer auch um die Dinge, wie soll ich sagen, das Leben ist, wie es ist, also die Dinge sind, wie sie sind, ohne jeglichen Wert und du gibst ihnen den Wert, ne, mit deiner Denke. Ne? Und so ist Glück natürlich auch zu 50% genetisch bedingt, also was du als Rucksack mitbringst von deinen Vorfahren, dann 10% die momentanen Umstände, finanzielle, soziale, ne, freundschaftliche Umstände und 40% ist Stuff we control. Und das finde ich großartig, dass du eben 40% deines Glücks hast du selbst in der Hand. Also du entscheidest, ob das für dich positiv oder negativ bewertet wird. So, in solchen Situationen, wenn ein 16-jähriger Junge einen Triumph hat, dann feiert man den zusammen mit ihm. Da sagt man, Mensch, das ist ja Wahnsinn, du bist ja toll. So, das ist ganz normal, man cheert him up.
Ja.
Ja? Und dann zu sagen, mit dir spiele ich nicht mehr, du hast bestimmt auch noch geschummelt oder weiß ich was, also so was Negatives, das macht alles negativ.
Absolut.
Und ich finde, es ist so wichtig, alle Dinge, die man positiv sieht, also wenn man das schafft, zu benennen und sagen, das ist aber toll.
Genau.
Das ist aber schön. Das hast du aber gut gemacht.
Da kann man doch ruhig auch applaudieren, wenn ich dann aufstehe und sage, ja, ich hab gewonnen. G für gewonnen. A wie allerbester André.
Also ich weiß jetzt nicht, ne, wie du da schon aufgetaucht bist.
Nein,
aber
nein, so
auch nicht. Ich würde, also ich mache sowas.
Ja.
Und ich finde das wahnsinnig wichtig. Zum Beispiel, wenn Kinder Berufswünsche äußern.
Mhm.
Dann komme ich doch nicht mit dem Ding, ach nein, was ein langweiliger Beruf. Das ist ja grauenvoll. Also ich schlage dir dies und das. Würde ich nie tun.
Mhm.
Weil ich sage, ey, geil, go for it, mach das.
Mhm.
Ne? Und wenn du wissen willst, wie man da hinkommt, ich helfe dir gerne. Ne? Finde ich eine super Sache. Ne? Zum Beispiel Berufswunsch Zoll.
Ja.
Da wird man sagen, was willst du im Zoll? Bist du bescheuert? Was ist das? Das ist ja unfassbar lahm. So, was soll das?
Mhm.
So mit jemandem zu sprechen. Also sag mir doch, das ist doch toll. Wie kommst du da drauf? Ne? Welche Fertigkeiten braucht man denn da? Oh, das ist aber toll. Und so. So sollte man mit Menschen umgehen. Und so sollte man auch mit Azubis umgehen. Und ich finde, ich selber, es ist ja nicht so, als wäre ich jetzt irgendwie in einem kalten Keller großgezogen worden, sondern bei uns gab es ein liebevolles und positives Zuhause.
Ja.
Und deshalb würde ich auch bei Azubis immer darauf gehen, zu sagen, bist du so lieb und machst das so und so. Wobei ich jetzt gehört habe, man soll keine Fragen stellen. Wenn ich sage, möchtest du den Müll rausbringen, dann kriegt man auch schon mal ein, nee, möchte ich nicht.
Eigentlich nicht.
So, ne? Und die Frage ist somit beantwortet, ne? Also stelle bitte keine Fragen, dann sag, du, geh doch bitte und bring gerade mal den Müll raus, ne? Das kann man doch auch sagen.
Ja, es ist auch tatsächlich nicht so leicht. Also ich würde auch sagen, in der Bank, wir haben einfach nicht gut zusammengefunden. Ja? Mhm. Sicherlich war ich irgendwie auch wahnsinnig arrogant im Auftreten und so. Aber
da hätte ich ja mal gerne noch mal Filme von damals, ne? Also von mir selber auch. Also wie man sich selber im Kopf hat und wie man sich jetzt sehen würde. Vielleicht fände man sich wahnsinnig niedlich auch.
Ja, ich glaube, man kann das auch so sehen. Man kann da auch einfach viel mal Augenrollen zur Kenntnis nehmen. Weil weißt du was, das mache ich auch manchmal, wenn ich mich mit irgendwem jetzt unterhalte, der so 21 ist und wenn die dann irgendwie letztens mit einem telefoniert, der wollte gerne auch, hatte über eine Bekannte angefragt, der wollte gerne mal ein paar Ratschläge haben und sonst was. Der hat dann auch da so, wie du halt in dem Alter, der war irgendwie 19 Jahre alt.
Die sind dann schon so stolz und wissen schon alles, ne?
Ja. Und dann spielen die so ein bisschen erwachsen und dann wollen die auch so ein bisschen mitspielen. Aber weißt du was, dann muss ich dem auch nicht sagen, ja, du hast halt nichts verstanden, nur weil du jetzt Atomic Habits gelesen hast oder so. Das ist halt ein Buch, das wird millionenfach verkauft, das kann man mal durchlesen. Aber guck halt eben mal. Nee, ist dann auch in Ordnung, ja. Ich würde sagen, man kann dann auch ganz viel einfach mal augenrollend ein bisschen zur Kenntnis nehmen. Manchmal mal so ein bisschen einnorden ist sicherlich nicht verkehrt. Also ich würde zum Beispiel auch sagen, die erste Werbeagentur, in der ich da angefangen habe, wo mein ehemaliger Chef ja auch hier zuhört, ja, und das kann er ja auch ruhig wissen, ja, die waren halt nicht gemein, aber die waren schon auch durchaus fordernd. Ne? Mhm. Dass die einem auch einfach gezeigt haben, so ey, du wolltest jetzt gerne Werbetexter sein, du warst hier Praktikant, jetzt haben wir dich hier angestellt als Junior-Texter, jetzt wollen wir auch was anderes von dir sehen. Es kann nicht sein, dass wir dir eine Aufgabe geben und du dann irgendwie so denkst, naja, am Ende wird ja sowieso die Headline von dem Senior-Texter genommen, dann muss ich mir jetzt gar nicht so wirklich was überlegen, sondern du musst da schon jetzt auch mitmachen und so. Und auch wenn dann am Ende die vom Senior-Texter genommen wird, aber du hattest halt eben dann auch, du hattest auch das positive Verstärken, dass dann halt eben auch mal von dir auf einmal was genommen wurde und dann konntest du es halt irgendwie ein paar Wochen später hast du eine Zeitung aufgeschlagen und dann stand da eine Headline drin, die du geschrieben hast. Das war super cool. Ja?
Mhm.
Und das gab es halt bei der Bank nicht. Da war es halt wirklich nur so, wir machen jetzt das und das und dann Listen abheften, auf denen nichts draufsteht und so.
Ich finde es so wichtig, so einen Mentor zu haben, ne?
Hatte ich auch in den beiden. Also Martin, das kannst du ruhig auch wissen. Darum erwähne ich die ja auch so oft.
Bei mir in der Schulzeit war zum Beispiel Günther Volz, mein Deutschlehrer, war für mich auf eine Art ein Mentor. Oder ein Vorbild, also weil ich hielt ihn für wahnsinnig belesen und er hatte auch so eine Suffisanz, die mir wahnsinnig gut gefiel. Er war so in diesem ganzen provinziellen Dorfleben oder in dieser in der Südpfalz, war er so ein, wie soll ich sagen, wie so ein, er ragte so raus mit seiner Intellektualität.
Und war aber dann trotzdem auch jemand, der damit zurechtkam? Oder so jemand, wo es auch sein könnte, dass der zu Hause halt leidet und sich
denkt,
ich wollte nach Paris.
Ich glaube, der war auch eine ganz große Koryphäe, was die Geschichte des Ortes anging, in dem ich groß wurde und so. Also der war da sehr aktiv.
Finde ich auch toll, wenn sich dann Leute für sowas halt wirklich noch so, weißt du, so wo du ja jetzt wahrscheinlich nie den Bundesverdienstorden oder sowas oder die große Aufmerksamkeit für bekommen würdest. Aber Leute, die einfach sagen, ich gebe mir Mühe, was besonders gut zu machen im Kleinen. Mhm.
Ja, und das ist natürlich wahnsinnig befriedigend. Habe ich auch gestern oder wann war es vorgestern wieder gelesen in dieser Glücksausstellung. Das ist also wirklich, also wenn ihr in Heidelberg seid, geht da mal hin. Körperwelten, also es gibt Leute, die können da nicht hingehen, weil sie dieses Konzept nicht verstehen. Ja. Ne? Also mit dem Günther von Hagens, das ist schon wirklich auf eine Art gruselig. Weil er diese Menschen ja plastiniert und daran etwas zeigt. Aber generell die Inhalte, was Glück angeht, ist so wahnsinnig gut. Und da geht es auch darum, wie kam ich jetzt darauf? Ja, genau. In unserer Kultur glaubt man, dass man Glück, dass Glück etwas ist, was man bekommt. Also dadurch, dass man etwas vermehrt, bekommt man Glück. Aber Glück bildet sich, indem du etwas gibst. Ja, also darum ist auch Ehrenamt so erfüllend, ne?
Ja.
Und dieses Sinnstiftende, und das ist ja das, was man der Gen Z so vorwirft, was natürlich Quatsch ist, das ihnen vorzuwerfen, dass die sagen, wie du auch damals, warum sollen wir dieses Stück Papier unterschreiben und stempeln? Es macht keinen Sinn.
Ja.
Und dass aber die anderen sagen, es kürzt sich aber so, das ist natürlich total wahnsinnig, ne? Also das ist ja wirklich Brasil.
Ist wirklich Brasil. Ne? Den habe ich ja Jahre später dann erst gesehen und diese Office-Scene, da habe ich auch gedacht, das ist die Szene aus der Sparkasse.
Wahnsinn.
Ja. Ne? Weil halt zwei Leute, guck mal, das jeden Tag, ich schwöre dir, das ist jetzt immer noch so.
Ja.
Da kommt jeden Tag ein Zettel, den holt jemand aus seinem Umschlag raus, guckt drauf, sagt, oh, wieder nichts, ja. Und dann geht diese Person zu einer anderen Person und sagt, kannst du nochmal drauf gucken, dass da nichts draufsteht? Ja, hier ist mein Stempel, hier ist meine Unterschrift. Ich gehe damit zum Filialleiter. Und dann geht die damit zum Filialleiter. Hier, ich habe es schon abgestempelt. Na, ich muss aber auch nochmal kontrollieren. Wie immer nichts. Abstempeln, unterschreiben, wieder den ganzen Weg zurück, einen riesigen Ordner rausholen und da das abheften.
Das ist doch verrückt. Und dann wundern sich die Filialen, dass sie zugemacht werden, ne?
Ja, gibt's kaum noch. Hat sich ganz, ganz stark verändert. Ich habe ja immer noch, mein Bankberater ist ja auch tatsächlich bei der Bank, wo ich gelernt habe. Das ist halt eben auch einfach ein guter Freund von mir, der mich ganz hervorragend berät tatsächlich und mit dem ich auch einfach ein gutes Verhältnis habe und das ist mir dann auch wert. Das hat sich wahnsinnig verändert tatsächlich. Mhm. Also auch der Dresscode zum Beispiel. Bei mir war ja wirklich jeden Tag Anzug, Hemd, Krawatte. Und an keinem Tag irgendwie was anderes.
Ja, und früher war das auch Bankbeamter, Postbeamter, als wäre das ein Amt.
Ja, und Jasmin, du musst dir überlegen, also ich habe diese Ausbildung habe ich angefangen 2002 und das war in der gesamten Klasse und in meiner gesamten Familie war das ein Freudenfest, als ich diese Benachrichtigung bekommen habe. Der André hat die Ausbildung bei der Sparkasse bekommen. Da haben sich 800 Leute beworben und da wurden jetzt 20 genommen.
Naja.
Weißt du, wie viele mit einem Realschulabschluss? 3 und einer davon ist der André.
Ja, das ist schon toll.
Da waren alle wahnsinnig stolz halt eben.
Ja,
ich glaube,
ja.
Die sind jetzt richtig am Kämpfen, überhaupt Leute zu finden.
Ja, natürlich. Und früher war Banklehre ein sicherer Job.
Du warst absolut gemacht. Das war, ich habe halt eben in der Zeit angefangen, als dann auch wirtschaftlich nach dem 11. September ging das los und dann Bankenkrise und so. Ja. Aber ein paar Jahre davor wurde da, wenn du da nicht richtig Scheiße gebaut hast, ich hatte so meine Stärken, aber die Filialdienst zum Beispiel war jetzt keine Stärke von mir. Aber dann hattest du da einfach eigentlich ein sicheres Ticket, dass du da übernommen wirst und dass du dann halt eben, da war einer, der kommt aus demselben Ort wie ich, der hat dann auch Realschulabschluss, auch da angefangen, der wurde dann auch tatsächlich übernommen. Und ich habe dann irgendwann immer noch mal so mitbekommen über meine Mutter, der war dann auch irgendwann stellvertretender Filialleiter, dann hat er noch mal ein duales Studium oder sonst was gemacht. Der wird jetzt wahrscheinlich da irgend so einen Bereich oder sonst was leiten, ja? Oder irgendwie das Doppelte von mir verdienen, vielleicht auch nicht, keine Ahnung, ja, aber halt auf jeden Fall, das war dann früher wirklich so ein Ding, ja, so. Und jetzt Haus, Kombi,
alles
bar bezahlt.
Ja. Ja, das ist auch ein Weg, ne?
Ja, natürlich. Also das habe ich Gott sei Dank auch ganz, ganz früh. Natürlich hatte ich dann erstmal auch, also mein Übernahmegespräch da lief wirklich so ab, dass wir einfach gesagt haben, naja, sie sehen es genauso wie wir, oder? Mhm. Dann habe ich auch gesagt, ja.
Merkst du selbst, ne?
Ja, so ungefähr die höfliche Variante davon. Dann habe ich auch gesagt, ja, das sehe ich tatsächlich auch so. Ja, was haben sie denn jetzt vor und sowas? Und dann habe ich ein bisschen was erzählt. Und natürlich dachte ich dann auch so, ja, ich bin jetzt hier raus und jetzt kommt's. Und so wollte ich dann Fotograf in Amsterdam werden und so, weil ich da einmal war. Ist ja dann alles ein bisschen anders gekommen. Aber ich habe dann, und da bin ich auch wirklich froh drum, relativ schnell auch realisiert, nee, das ist kein schlechterer Weg. Das ist halt den, ne, den so Leute dann gegangen sind, weil der Typ dann auch wirklich Nachbargrundstück bei den Eltern und da wurde ein Haus hochgezogen und auch relativ schnell heiraten, Kinder und sonst was. Nee, das ist einfach nur ein anderer Lebensweg.
Ja, natürlich.
Und vielleicht guckt der mich manchmal, kriegt er das dann auch manchmal von seiner Mutter irgendwie über mich erzählt, denkt sich, oh Mensch, auch irgendwie cool. Vielleicht denkt der sich aber halt eben auch, ja, keine Ahnung, hätte ich jetzt keinen Bock, in so einer Mietwohnung zu wohnen.
Du, vielleicht denkt der auch die arme Sau. Die arme Sau in der freien Wirtschaft, was der sich abstrampeln muss.
Freie Wirtschaft in der Mietwohnung.
Bin ich froh hier.
Bin ich froh, ich bin schon, hier ist schon alles gesetzt. In 10 Jahren habe ich das Haus abbezahlt oder sonst was.
Und so hat jeder, und auch diese Banklehre war ein Teil, ein Mosaikstein in deinem Weg und der musste so gegangen werden.
Absolut.
Weil hättest du es nicht gemacht, hättest du ein anderes Mindset heute.
Nein. Und das habe ich auch tatsächlich nie bereut. Dass ich die gemacht habe, habe ich in dem Sinne nie bereut, weil ich wäre auch nicht bereit gewesen mit 16 da. Dann Gymnasium und dann Abitur. Ich glaube, da wäre ich
hinten runter. Warst du nicht der Typ für?
Nee, wäre ich hinten runtergefallen. Ich wäre auch zum Beispiel überhaupt nicht der Typ für so ein richtiges Universitätsstudium und sowas gewesen.
Ja, früher waren die ja noch schlimmer. Als ich studiert hatte, war ja so frei. Du musst dir vorstellen, du konntest studieren, du musstest keine Studiengebühren bezahlen. Es gab auch keinen Deckel, wann du aufhörst.
Genau.
Es gab also 42-Jährige, die mit mir studiert haben.
Ja.
Die haben nie in ihrem Leben was anderes gemacht, als zu studieren und haben davon profitiert, von den ganzen kleinen Krankenkassenbeiträgen und allen Schnickschnack, den du da kriegst. Und ich habe 3 Semester studiert, bis ich gerafft habe, dass ich, wo ich genau hin muss, um Scheine zu kriegen und wo ich hingehen kann, bekomme aber keine Scheine. Und irgendwann merkst du halt, ach, ich will jetzt doch mal irgendwann zu Potte kommen. Und dann merkst du, ach, dann besuche ich doch mal ein Seminar, das ich brauche. Und nicht einfach nur nach Lust und Laune die Vorlesung, die mir interessant erscheinen.
Ja, aber vielleicht war das halt eben dann auch der Unterschied, weil es halt eben, ich glaube, es war auf eine andere Art und Weise schwieriger. Ich kriege das auch mit bei Leuten, die jetzt studieren, die auch wirklich so sehr
total verschult
ne? Aber halt auch dafür auch eine andere Art von Druck, als du den dann halt eben damals hattest.
Ja, ich hatte gar keinen Druck. Also ich habe gejobbt, ich habe für meinen Lebensunterhalt gearbeitet und habe gleichzeitig ein bisschen Geld von meinen Eltern bekommen. Ja. Und habe dann studiert. Und ich konnte machen und tun, was ich wollte. Und wenn ich die Klausur dieses Semester nicht gemacht hatte, habe ich es nächstes Semester gemacht.
Genau. Und dann bedeutete das aber halt, wenn du aus so einem Wust dann irgendwann rauskamst, in einer halbwegs okayen Zeit, mit einem halbwegs guten Abschluss, dass du dann natürlich wirklich ein ganz anderer Charakter warst, als jemand, der mit 16 habe ich in der Bank angefangen und jetzt heften und immer und auch heute noch hefte ich hier einen Zettel ab, auf dem nichts draufsteht.
Heute machen 17-Jährige Abitur.
Ja.
Und dann machen sie vielleicht noch ein FSJ, weil sie noch nicht bereit sind, irgendwie ein Studium aufzunehmen oder noch zu jung sind für Work and Travel, was auch immer. Und dann sind die da mit 22 mit einem Bachelor oder was fertig und mit 25 mit Master. Und bei uns war das halt eine ganz andere Nummer.
Ja.
Und auch diese Magisterarbeit, die ich geschrieben habe, die hat mit einer Masterarbeit von heute gar nichts zu tun.
Mhm.
Und wir haben uns damals lustig gemacht über Doktorarbeiten, weil wir mal Doktorarbeiten gelesen haben, wie kurz die sind, wie wenig da drin steht.
Mhm.
Also das ist ein Witz, was Mediziner in Doktorarbeiten schreiben, ne?
Ja.
Und obwohl die natürlich wieder eine ganz andere Problematik haben mit diesen ganzen Facharztausbildungen, die sind ja, glaube ich, gefühlt 32, wenn die fertig sind mit dem Studium, ne? Das ist ja schon krass, ne? Also ich habe einen Film zufällig gesehen auf Disney Plus. Ich bin nicht der große Browser-Typ, der jetzt einfach sagt, ach, ich habe ja keine Ahnung, was ich gucke, jetzt gucke ich doch mal, ne?
Ja.
Aber da ist es mir wirklich passiert. Ich habe das Plakat gesehen, irgendwie hat das mich angezogen. Dann habe ich draufgeklickt und da stand da sowas drin wie, ein junger Manager fährt in die Schweizer Alpen in ein Wellness-Ressort.
Ja.
Und alleine das hat schon gereicht, dass ich auf Play gedrückt habe. Und ich war von der ersten Sekunde an komplett reingezogen.
Jetzt bin ich aber gespannt. Mache ich direkt. Welche App muss ich aufmachen?
Disney Plus.
Habe ich natürlich nicht. Jasmin.
Hol dir Disney Plus. Es ist
lohnt sich das?
Total. Also ich würde sowieso, ich rate euch jetzt allen mal, ihr müsst ja so Sachen nicht ein Leben lang mitlaufen lassen.
Ja.
Ihr macht jetzt mal, weiß ich was, 2 Monate Netflix, dann macht ihr mal 2 Monate Disney Plus und so kann man sich ja durch diese ganzen Dinger da durchhangeln.
Ja, also Netflix denke ich dann immer mal, ach nee, komm, eigentlich findest du da nie was und dann kommt mal wieder was. Ne? Jetzt kommt da diese Serie Ripley.
Ah ja, habe ich auch gehört. Kam heute die Benachrichtigung.
Über den Patricia Highsmith-Roman. Ja,
ja.
Oder wo es ja auch eine ganz tolle Verfilmung mit Jude Law, Gwyneth Paltrow, Matt Damon und Philip Seymour Hoffman gibt.
Genau, auf eine Art auch so eine Sprezzatura-Vordenker. Ne?
Es ist eine unglaubliche Sprezzatura. Also es gibt auch düstere Passagen.
Natürlich, natürlich.
Aber die gibt es bei Jasmin und mir auch.
Natürlich.
Aber ansonsten natürlich, es ist diese Szene in Italien. Und meinem Mausebären halt eben auch, die den zum ersten Mal dann gesehen hatte, gesagt so, ey, wenn gleich der Philip Seymour Hoffman, wenn der in die Szenerie so reinpoltert, das ist eine herrliche Szene. Kennst du die?
Ich kann mich nicht erinnern.
Da sitzen die in Rom in so einem Straßencafé und sind schon die ganze Zeit so Sprezzatura, Sprezzatura. Da kommt Philip Seymour Hoffman mit so einem Alfa Romeo Cabriolet angefahren, so mitten auf die Piazza.
Ja.
Einfach so keine Straße. Einfach so lang gefahren. Dö, dö, dö. Ja. Und dann ruft der Jude Law. Was ruft er denn nochmal? Benito! Das steigt der Philip Seymour Hoffman so in dem Cabriolet aufs Fenster und den Sitz drauf und streckt auch so die Arme aus und wackelt damit so rum. Das ist eine herrliche Szene, wirklich. Ja.
Also ich will wirklich sagen, also ich habe ja gefühlt alle Streaming-Dinger.
Eben.
Aber wie gesagt, ich bin ja früher 3-4 Mal in der Woche ins Kino gegangen.
Ja.
Und es war deutlich teurer als das, was ich jetzt an Streaming zahle, ne?
Ja, stimmt schon.
Also wirklich wahr. Also überleg mal, ich sag mal, wenn du sagst, ich investiere einen Hunderter im Monat, ne, für Streamingdienste, da bist du auf jeden Fall dabei. Also das ist der.
Aber weißt, ich mache einen kurzen Exkurs.
Hm?
Ich hatte vor kurzem Probleme mit meinen Apple AirPods. Mhm. Ja, die mussten dann zur Reparatur gegeben werden, funktionieren jetzt auch wieder.
Mhm.
Und dann hatte ich meine alten kabelgebundenen Kopfhörer und die hatten aber irgendwie einen Wackelkontakt. Ja?
Mhm.
Und dann wollte ich neue kaufen, kostet ja nichts. Ja? Dann gab es die in dem Laden aber nicht und dann meinten die, ja, können auch mal bei so Handyanbietern oder so gucken, die haben die auch meistens.
Mhm.
Und dann war ich bin bei O2 und war dann da auch, habe die dann gekauft und dann dachte ich mir, jetzt bin ich schon mal hier. Und dann meinte ich zu der Verkäuferin, sagen Sie mal, man hört das ja halt eben immer mal so, dass man ab und zu immer mal seinen Handyvertrag kündigen soll,
mhm.
weil man dann viel bessere Angebote
mhm.
bekommt. Aber vielleicht können wir das ja auch einfach so machen und ich muss jetzt gar nicht kündigen.
Mhm.
Und meinte, ja, okay, und erzählen Sie mal und sowas. Und dann war ich mit der im Gespräch und ich habe vorher bezahlt 35 Euro für alles Mögliche und Allnet Flat und was man so alles hat.
Mhm.
Und meine bessere Hälfte, ja, ist auch bei O2, die hat auch das Gleiche bezahlt.
Mhm.
Ja. Und dann hat die mir ein Angebot gemacht und das ist jetzt, wir zahlen jetzt nur noch einmal 35 Euro, haben beide mehr Datenvolumen, irgendwie so viel, dass man es fast gar nicht aufbrauchen kann.
Ja.
Und da dachte ich auch so, ich habe dann irgendwann auch gesagt, also Sie wollen mir jetzt erzählen, ich unterschreibe jetzt hier und ich spare dann jetzt einfach 50% und krieg dafür sogar auch noch mehr.
Mhm.
Sie gesagt, ja.
Und das Gemeine ist, die kommen ja nicht auf dich zu.
Nee.
Du bist ja eigentlich der First Mover. Du bist derjenige, der schon bei O2 ist und daran glaubt und sagt,
exakt.
Das ist mein
das ist ja
mein Ding.
Ich bin da schon so, ich bin ja Stammkunde.
Weißt, und für die Neuen wird dann komm, dann werden tolle Angebote gemacht und du bist dann, sitzt da oben auf deinen 35 Euro und
ich bin überhaupt
gar nicht
kein
mit.
Stammkunde.
Ja,
ich interessiere dich überhaupt nicht.
Ja.
Hoffentlich kommt der nie vorbei und bezahlt immer weiter noch 2 Euro pro SMS.
Das ist ja immer diese gemeine Sache, von wegen kündige und dann kommen sie angekrochen, ne?
Ja.
Weil vorher kommen sie nicht. Also das finde ich wirklich gemein.
So, und jetzt kommt's. Weil, was ja jetzt eigentlich gemacht werden müsste, und da bin ich gespannt, ob du sowas machst. Eigentlich müsste ich ja jetzt sagen, so, ich spare ja jetzt 35 Euro im Monat. Es wird ja aber halt eben nicht so sein, dass ich am Ende des Monats jetzt auf mein Girokonto bei der Sparkasse drauf gucke, ja, und denke, huch, da sind ja noch 35 Euro drauf. Ja. Oder 35 Euro mehr, als da sonst drauf sind. Naja, gut. Und dann am Ende des Jahres hat sich das dann halt eben einfach kumuliert. Und dann ist da 35 mal 12 drauf. Ja? Das wird ja nicht passieren. Also müsste man ja jetzt eigentlich sagen, was mache ich mit diesen 35 Euro?
Ach, willst du dir konkret irgendwie ein Ticket drauflegen?
Naja, also man könnte ja jetzt halt, ne, weil 35 Euro sind, das klingt dann auch immer so doof, weil es gibt ja wirklich Menschen, die würden sagen, ey, 35 Euro ist eine ganz, ganze Menge Geld. Aber in meiner jetzigen Lebenssituation wären 35 Euro sowas, was auch mal für so ein Mittagessen an einem Freitagnachmittag irgendwie drauf geht.
Es sind aber, ja? Ich rechne immer aufs Jahr. Ne?
Ja, genau.
Also du sparst, also ich würde so denken, ich habe das nämlich auch kürzlich mit der Telekom gemacht, ich würde so denken, du hast jetzt 420 Euro im Jahr mehr.
Ja.
Und kannst die für andere Dinge ausgeben. Also ich versuche, meine Fixkosten gering zu halten.
Mhm.
Du sagst jetzt, ja, du hast aber die ganzen Streaming-Dinger. Ja, aber das gehört zu meinem Lifestyle dazu.
Das
gönne ich mir. Das gehört für mich zu Fixkosten dazu. Natürlich, wenn ich die Gelegenheit habe, dass Disney Plus nicht mehr, weiß ich, so und so viel kostet, sondern weniger, nehme ich das natürlich wahr.
Ja.
Ne? Oder ich habe jetzt auch Sky und da ist inkludiert Paramount, inkludiert Netflix, inkludiert. Mhm. Muss ich nicht extra noch zahlen. Also dann kann ich mir diesen Monatsbeitrag schon mal sparen. Ne? Also so gucke ich natürlich auch, dass meine Fixkosten gering sind. Und dann habe ich mein Konto im Blick und kann diese 420 im Jahr, da könntest du jetzt natürlich, damit du sagst, ich will mir irgendwas Handfestes davon kaufen, damit ich das wirklich weiß und sagen kann, das habe ich mir damals gekauft, so und so. Dann würde ich mir irgendwas überlegen, für diese 420 zu kaufen.
Ja, aber die Herausforderung, vielleicht sind wir da halt eben auch von der Ausgabe, du bist ja auch eher noch ein Bargeldmensch. Ja? Mhm. Ich bezahle ja halt eben viel mit Karte, habe daher weniger Überblick über das, was ich so ausgebe. Ich glaube, wenn ich diese 35 Euro, wenn ich da jetzt nicht wirklich so konservativ wäre und einfach sagen würde, Dauerauftrag auf ein Tagesgeldkonto, immer am Anfang des Monats, wo ja normalerweise die Handyrechnung abgegangen wäre, geht halt eben jetzt 35 Euro rüber auf mein Tagesgeldkonto, weil dann gucke ich am Ende des Jahres drauf und sage, ach guck mal, 420 Euro, was machen wir denn jetzt damit? Ja? Und mit 24 Euro kannst du schon was machen.
Ja, gut. Würde ich jetzt sagen, das Geld ist am Ende des Jahres weniger wert als jetzt sofort, ne? Widerspreche ich mir aber wieder, weil wenn ich heute die 420 ausgib, die habe ich jetzt noch nicht gespart, ne?
Ja.
Die muss ich ja erstmal, da würde ich jetzt erstmal ein Loch ins Konto bohren.
Ja, genau, ne? Also
bis Ende des Jahres dann.
Ja, ne?
Genau. Ja, also wie gesagt, ich habe zum Beispiel auch mal einen Batzen Geld bekommen und habe davon mir ein Bett gekauft und weiß jetzt halt, dieser Batzen Geld, den habe ich nicht irgendwie.
Ja, sondern du kannst halt eben wirklich sagen, nee, Geld macht nicht glücklich, aber es lässt einen nachts ruhiger schlafen.
Genau, genau. Der Werbetexter.
Benedito, Federico! Okay, ja, zurück zu, du wolltest Disney Plus, ja?
Ja.
Du wolltest sagen, ob sich das lohnt oder nicht.
Ach so, ich wollte sagen, dass es sich lohnt, weil man da zum Beispiel auch diesen Film sieht, den ich da gesehen habe.
Und jetzt kommt der Film.
Weil eigentlich wollte ich auf Disney Plus ja Poor Things gucken, aber weil da noch nicht alle im Raum waren, beziehungsweise nicht alle da waren, mit denen ich das gucken sollte und wollte, habe ich dann gesagt, ach, da guckst du heimlich mal, sneakst du da mal so in was rein, ne? Und ich wusste nichts. Und das war halt natürlich auch sehr schön. Ich genieße es, wenn ich gar nichts weiß und dann einfach passiert was. Und ich spoilere mich auch nicht und halte mir diese Spannung. Das ist halt so der Kick in meinem kleinen Alltag so.
Mhm.
Aber ich erzähle trotzdem, worum es in diesem Film geht. Das ist ein Film von 2016.
Mhm.
Die Kamera hat mir wahnsinnig gut gefallen. Also wirklich sehr gute Kameraführung. Ein Film von Gore Verbinski.
Mhm.
Es geht ein junger, ehrgeiziger Manager in New York, glaube ich, wird gebeten. Also du musst dir vorstellen, da sitzen die alle zusammen im großen Vorstand. Ihm ist klar, ihm brennt der Arsch, wie man so schön sagt. Die sagen alle, du bist eigentlich schon weg vom Fenster hier, weil jetzt gleich was passiert, weil was auffällt. Und wir brauchen einen Sündenbock und wir haben aber auch schon einen Sündenbock. Der sitzt aber in der Schweiz, in den Alpen und in so einem Wellness-Ressort und den musst du zurückholen.
Mhm.
Und da startet quasi der Film mit diesem Auftrag.
Oh,
ne, das ist ja immer so, ne? Ein Held will von A nach B und irgendwas
ist in seinem Weg. Kriegt einen Auftrag, weigert sich dann erst, das ist die Heldenreise. Ja.
Genau.
Ne, will dann erstmal nicht, hat dann auch am Anfang vielleicht so ein paar negative Eigenschaften, die am Ende des Films durch die Reise, die er unternommen hat, sich dann umgekehrt haben, wo er dann erkannt hat, er hatte immer schon das Potenzial. Ja.
Genau.
Wer ist der Mentor auf dem Weg? Wen trifft er da? Ist irgendjemand in dem Hotel oder jemand im Zug?
Nee, es ist eigentlich ich möchte da gar nicht zu viel verraten. Ja. Interessanterweise habe ich einen totalen Flashback zum Zauberberg bekommen.
Ja.
Und interessanterweise gibt es einen Mann, der so ein Pfleger, der aufpasst, während er eine Anwendung hat, der eine, und der liest den Zauberberg.
Ja, es ist ja auch. Wie war das denn? Der Hans Castorp, der kommt da hin, um irgendwie seinen Cousin oder sonst was oder so zurückzuholen, ne? Und dann bleibt er selber da. Ne?
Ja, genau.
das ist der Zauberberg.
Das ist der Zauberberg, genau. Ja. Und wie gesagt, und ich hatte die Assoziation zum Zauberberg und dann sitzt halt einer in diesem Film und liest das Buch. Das fand ich halt
ja, das ist natürlich toll.
Ich habe mich gefreut. Und,
aber wie heißt denn jetzt der Film?
A Cure for Wellness.
A Cure for Wellness.
Also die ja, Heilung für Wellness.
Hat man schon mal gehört. Hat man schon mal gehört. Ja. Aber wird empfohlen von Jasmin Klein.
Ja.
Wir machen mal kurz noch den Check. Es gibt ja eine tolle Seite. Kennst du die? Die heißt Wer streamt es?
Ja, natürlich.
Und es
als
ist,
App und als Browser.
Es ist ja genauso clever. Ich weiß nicht, ob ich das mal erzählt habe, aber ich habe ja wirklich, ist wahnsinnig schlecht gealtert, die Bully-Parade.
Oh ja.
Ist unfassbar schlecht gealtert.
Ja, ich fand die aber noch nie lustig, muss ich sagen.
Also losgelöst davon, dass es da halt auch einfach so ein paar Gags gibt, wo
die
auch
heute verboten sind, ja.
Die drei jetzt sagen so, nee, die, das würden wir heute so auch nicht mehr bringen ja, 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 und
ja.
sowas.
Alleine ja. Schuh des Manitou, Entschuldigung.
Auch das, ja. ja. Aber wo ansonsten auch ganz, ganz viele Gags einfach überhaupt nicht gut funktionieren. Ja? Mhm. Die, und ich weiß noch, ich habe das als Jugendlicher gesehen und ich lag vor Lachen auf dem
Wahnsinn.
Boden.
Ich
fand das so witzig und ich fand es halt eben auch.
Ich war kein
wirklich,
Kind mehr, André.
Ich fand, genau, du warst ja halt eben einfach kein Kind mehr, sondern du hast halt eben schon der Zauberwerk gelesen. Mhm. Ja? Also ist auf Prime Video, allerdings nicht in der Flatrate. Mhm. Ja? Kann man aber ausleihen für 4 €. Disney Plus in der Flatrate. Das war's. Ansonsten überall zum Kaufen. Aber 3,99, überlegt mal, was er im Kino ausgibt. Ja? Kann man sich auf jeden Fall mal auf die Watchlist packen. Packen wir nämlich auch auf unsere Sprezzatura Letterboxd Watchlist.
Sehr gerne. Und ja. ein Disney Plus Abo kostet 8,99, ne?
Naja, dann
also dann
lohnt sich ja
halt
fast
die Frage,
schon.
Dann macht man halt mal einen Monat ein Abo und guckt dann halt 4 Wochen lang. Muss man sich natürlich mal vornehmen, ne? Also das ist mal der Schlüssel zu allem ist, man muss es sich vornehmen.
Ja,
man muss es dann auch tun. Nee, aber man muss auch zum Beispiel sagen, heute Abend gucken wir einen schönen Film und dann muss man es auch machen.
Ja.
Weil der passiert nicht einfach. Du musst es dir vornehmen und du musst es dann noch machen.
Exakt. Nur kurz zurück zur Bully-Parade.
Ja.
Und wo ich mir wirklich dachte, das ist ja absolut genial. Das ist ja das Genialste, was ich je gesehen habe. Da war ich 13 Jahre alt oder sonst was. Ja. Dass Menschen auf sowas kommen, das ist ja absolut genial. Die hatten nämlich eine Website. Und weißt du, wie die hieß?
Ach ja.
Bullypara.de. Und da habe ich da gesessen und habe mir gedacht, das ist ja wirklich genial einfach. Ne?
Ja.
Ja. Und genauso hat Wer streamt ist auch halt eben eine estnische Kennung und ist einfach werstreamt.es. Und
genau.
Sowas finde ich markerschütternd genial.
Wobei es es auch als App gibt, ne? Nicht nur browserbasiert, ne?
Wer streamt App? Funktioniert schon nicht mehr.
Ist genauso, ist ja auch WhatsApp, ist ja auch lustig, ne?
Finde ich auch super. Finde ich super geil. Für sowas, ne? Jasmin, da sitze ich da vorne, denke ich mir, also wenn dir das einfällt, und dann, und, weil das halt, ich glaube, das ist einfach, da ist die Diskussion beendet.
Ja.
Das, ne, da wird irgendwie überlegt, wie nennen wir es und nennen wir es Message Service oder Your Message Service oder sonst was. Und dann sagt einfach irgendwie einer, ey, ich habe gestern nochmal drüber nachgedacht, sitzt du? Ja. WhatsApp. Ja, wie WhatsApp? Ja, WhatsApp, aber nicht App, sondern App. Wie die App. Und dann ist die Diskussion beendet.
Ja, ja. Ja?
Da kann nichts Besseres mehr kommen.
Ja.
WhatsApp.
Ja, ja, absolut. Wir kommen zur Musik, oder sollen wir noch nicht zur Musik kommen?
Nur, wir haben noch 12 Minuten Zeit. Dir ist ja immer besonders wichtig, dass wir auf die Stunde kommen. Ja?
Ja.
Aber es hat sich ja auch so ein bisschen eingebürgert. Und das ist auch gut für die ganzen Leute, die immer dann denken, ach, wenn die Musik kommt, dann die kann ich ja dann hören und sowas. Ja? Ich würde immer mal dranbleiben. Ja?
Ach so.
Weil wir reden nicht 12 Minuten über Musik.
Ach,
ja?
Du wolltest noch über eine Serie sprechen.
Ja, da ist jetzt halt eben die Frage. Ich lüfte jetzt einfach mal den Vorhang für die Zuhörerinnen und Zuhörer hier, weil wenn ihr diese Folge hört, wir haben nämlich manchmal müssen die Jasmin und ich, weil wir halt eben auch schwer beschäftigt sind, ja, Jasmin eigene Filmproduktion, ich tätig in einer internationalen Wirtschaftskanzlei, ja, haben manchmal auch viel zu tun, dann müssen wir auch manchmal mal 2 Folgen aufnehmen. Und jetzt haben wir uns dazu entschieden, dass wir die 2. Folge jetzt aber als erstes bringen.
Ich glaube aber, wir könnten es auch trotzdem umgedreht machen. Ist doch scheißegal mit dem April, oder?
Ja, da haben wir ja fast gar nicht drüber geredet. So, jetzt wart ihr auch mal live dabei.
Ich kann's auch rausschneiden.
Nein, lass das ruhig drin. Das ist super interessant für die Leute. Das ist hier der redaktionelle Prozess.
Okay. Ja, ne?
So läuft das hier ab. Ich sag in der Druckerei gleich Bescheid, ja, dass wir es jetzt doch wieder so rummachen.
Ja. Ja?
Dann bitte. Ja. Ach so, soll ich erst zu der Serie kommen?
Nee, ja,
Film hattest
oder,
du ja jetzt.
Oder genau. Wir machen es folgendes. Du erzählst es erst in der nächsten. Also praktisch in der Folge 206 über die Serie.
Ja, ganz genau. Ja.
Dann spannend.
Da erzähle ich über die Serie. Und die könnt ihr ja in der Zwischenzeit schon mal gucken auf Netflix.
Genau, sag's nochmal.
Three Body Problem heißt die. Ist eine Serie, wo es jetzt gerade eine Staffel von gibt. Ich glaube 8 Folgen. Ja.
Mhm. Sind die alle schon online?
Sind alle schon online,
ja.
Und man kann, dauert ungefähr eine Stunde, ein bisschen Zeit muss man also mitbringen, mhm. Ist auch erstmal so, muss man sich so ein bisschen reintricksen halt eben, ja, also ist, aber das ist irgendwie auch das Interessante, daran fand ich, ist eine, ja, Sci-Fi-Mystery-Serie, geht um eine Alien-Invasion, wo ja dann halt eben viele, erstmal so schnell abwinken, auch mit einem Kollegen drüber gesprochen, der meint dann auch so, ah, Sci-Fi, nee, kannst du mich mitjagen. Aber das ist ja, weil die Leute bei Sci-Fi dann immer denken, dass dann irgendwie so, weil das Monster aus dem Raumschiff rauskommt oder sowas, ja. Gute Science-Fiction verhandelt ja die Gegenwart und verlegt das Setting einfach nur in die Zukunft.
Ja, oder Black Mirror, eine alternative Gegenwart sozusagen, ne?
Exakt, ja. Und das ist ja wohl super interessant und mega spannend und Mystery ist sowieso immer total cool. Und wir haben hier mit einer Serie zu tun, in der es um eine Alien-Invasion geht, in der wir aber keinen Außerirdischen zu Gesicht bekommen.
Ah, ja.
Zumindest nicht in der echten
Jetzt hast du alles gespoilert, jetzt kann ich es nicht mehr sehen.
Das ist albern immer, oder? Das ist wirklich wahnsinnig albern. Ja? Also, ne, wenn mir jetzt jemand sagen würde, bei Fight Club am Ende ist es ja so und so, dann würde ich auch sagen, ach, ärgerlich, ja, das wäre jetzt schon irgendwie nochmal, also so einen richtigen Plot-Twist.
Ja, aber das Schlimme ist ja, wenn es Filme gibt, die einen Plot-Twist haben,
ja.
Und dann zu sagen, ach, das ist der Film mit dem Plot-Twist. Dann ist es ja schon vorbei. Also dann hat man diesen Genuss des Plot-Twist nicht mehr. Ich sagte ja bei, ne, ich sag jetzt nicht mehr bei, das wäre, sonst würde ich ja wieder spoilern.
Ich find's aber halt so gemein, einen Film wie Fight Club einfach nur darauf zu reduzieren, dass da am Ende so ein Plot-Twist kommt.
Ja, aber du, der Plot-Twist, der, also ich hab's ja im Kino damals gesehen, als es anlief, das haut dich so weg, dieser Plot-Twist.
Ja, ja, ich weiß das auch noch. Als ich den habe ich damals das erste Mal gesehen mit einem Typen, den ich in der Bankausbildung, dafür bin ich nämlich auch dankbar, den habe ich da nämlich kennengelernt. Alex heißt der.
Ja.
Wir haben keinen Kontakt mehr, haben uns dann irgendwann einfach aus den Augen verloren. Ich weiß aber, dass er ein gutes Leben führt. Ja, so viel hatte ich dann doch noch mitbekommen. War nämlich auch einer, der da gerne mal so ein bisschen gepiesackt wurde. Der war aber halt eben auch 3-4 Jahre älter als ich und der hatte dann schon eine eigene Wohnung, Auto und dann sind wir da hingefahren, dann hatte der eine dicke Anlage und so und dann konnte man da abhängen und also mal was trinken, mal was rauchen und so. Und der hat mir dann irgendwann auch was, du hast noch nie Fight Club gesehen, den gucken wir jetzt zusammen.
Ah, ja. Ah, ja.
Und dann weiß ich noch, der hat nichts gesagt und dann haben wir den geguckt und ich fand den fantastisch. Ich habe wirklich gedacht, so einen Film habe ich ja noch nie gesehen, weil ich komme nicht aus einer Familie, wo viel Filme geguckt worden sind oder sowas. Und der kam ja 99 raus mit Matrix auch.
Ah, ja.
Und der talentierte Mr. Ripley kamen alle in einem Jahr. Ja.
Ja.
Und ich musste den dann 2002 oder sowas gesehen haben, als ich die Ausbildung angefangen habe. Und ich weiß noch, ich habe den gesehen, ich habe mir gedacht, das gibt es ja nicht. So, was ist das denn für ein abgefahrener, krasser Film? Und dann kommt der so zum Ende hin und dann kommt das wirklich. Und ich habe da gesessen, ich habe auch gesagt, das gibt's ja nicht. Und guck so rüber und der Alex sitzt nur so da und der hat gar nicht den Film geguckt, sondern der hat mich angeguckt,
weil das
für den so schön war,
wie
ich das entdeckt habe. Und dann hat er nur so genickt und gelächelt. Ja.
Ja.
Das werde ich auch nicht vergessen.
Also Spoiler sind manchmal dann schon Spielverderber. Ne?
Ja, genau, das ist dann blöd. Aber wenn man jetzt sagt, in der Serie geht es um das und das, da gibt es schon noch eine ganze Menge zu entdecken.
Ja. Dann mache ich auch noch eine kleine Empfehlung zu einer Reality-TV-Serie auf Netflix.
Endlich.
Die heißt The Trust, The Game of Greed, also das Spiel der Gier. Also in einer ganz luxuriösen Villa am Meer, ist ja meistens so, gibt es also 11 Frauen und Männer, die treten an gegeneinander, aber nicht wirklich gegeneinander, sondern jeden Abend kommt die Moderatorin und fragt, willst du jemanden nominieren? Willst du jemanden rausschmeißen aus diesem Vertrauenskreis? Weil es gibt eine Summe von $250.000. Und die wird aufgeteilt auf 11 Leute. Wenn du jetzt aber hingehst und sagst, ich möchte die Sabine rausschmeißen, dann seid ihr nur noch 10. Ja. Das verstört aber natürlich die anderen, wenn du jemanden rausschmeißt. Dann fragt man, oh Gott, wer hat die denn jetzt rausgeschmissen, ne? Und oh, ist jemand hier, der vielleicht auch mich bald rausschmeißt? Also versuchst du Allianzen zu schmieden und zu gucken, wer ist denn jetzt auf meiner Seite? Wer will denn Leute rausschmeißen und so weiter?
Sowas interessiert dich immer.
Also es geht darum, wer im Vertrauensspiel am besten abschneidet. Also jeder hat die Macht, anonym jemanden aus der Gruppe zu entfernen. Und das ist ein wirklich aufregendes Spiel, weil es, was so schön ist auch, ist so wahnsinnig unterschiedlich von den Kandidaten. Es ist also jetzt nicht so wie immer so Love Island-mäßig, alle so in ihren 20ern, Männlein, Weiblein, sondern es ist was ganz anderes. Und es macht Riesenspaß zu gucken.
Ja, klingt super. Ich mag das ja bei dir halt eben auch gerne, dass du da auch immer so hinter die Spielmechanik und die Psychologie und sowas dahinter. Und vielleicht gibt es nur einen ganz kleinen Anteil, der auch so schadenfroh ist.
Ja.
Oder sich denkt, heißer Bizeps.
Heißer Bizeps. So, dann kommen wir zur Musik.
Ja, bitte.
Ich habe einen Song ausgewählt von Eliana Pittmann. Die ist, glaube ich, mittlerweile 79 Jahre alt. Brasilianische Sängerin, Schauspielerin, ne? Das ist ja so wie Janaína Zarella immer ein Multitalente, die brasilianischen Frauen. Mehrere Jahrzehnte Karriere, Bossa gemacht, Bossa Nova, Jazz, Samba und ist auch international bekannt als Teil der brasilianischen Musikszene. Und ich habe einen Song genommen, der ist auch wieder so, oh, das ist ein Song wirklich zum Verlieben, der ist Vopular neste Carnaval. Also so lebensfroh und so schön und ausgelassen. Und ach, es ist ein Lied wie so ein Kissen, in das du dich fallen lässt. Wirklich ganz schön.
Ja, klingt toll. Ja. Bei mir geht es in den Western, ja, und ich glaube, es ist dann der Italo-Western. Annibale E, Cantori Moderni, und der Song heißt Trinity Titoli. Kommt auch bei Django.
Ja. Ah ja, bei welchen? Revisited oder dem alten?
Quentin Tarantino,
ah, ja.
Django,
okay. Ja,
Lino.
Okay. Mhm. Ja, der ist auch toll. Hab ich damals auch im Kino gesehen.
Letztens auch nochmal, weißt du was, packe ich auch auf die Sprezzatura-Watchlist.
Ja.
The Hateful Eight ist ein spitzenmäßiger Film.
Ist, glaube ich, jetzt auch wieder auf Netflix.
Yes, Flix.
Genau. Als Song habe ich einen Song, der ist so alt, das wusste ich gar nicht, wie alt der ist. Also der ist jetzt über 30 Jahre alt, ne? Ein House-Musik-Track von der CC Music Factory.
Oh.
CNC wie Civile and Cole. Und der ist jetzt in letzter Zeit, sieht man den wieder, der heißt A Deeper Love. A Deeper Love. A Deeper Love. Alle warten immer auf den Drip, Drop. Das ist ein riesen Dance-Hit gewesen Anfang der 90er.
Ja, finde ich super, ja. So, dann wäre jetzt die Frage, haben wir schon Blondie Heart of Glass auf der Playlist?
Muss ich mal direkt schauen.
Schau doch mal kurz. Wenn nicht, ist ja Pflichtlektüre.
What's in a love and it was a gas. Soon turned out had a heart of glass. Seemed like the real thing only to find. Won't you mistrust, love's gone behind.
Nee, ich glaub nicht. Nee, Call Me haben wir drauf und Rapture haben wir drauf.
Ach so.
Ist natürlich ein Song, den man halt eben kennt. Kam ich jetzt tatsächlich dann einfach wieder drauf, weil der als Hintergrundmusik bei dem Trailer von, wie heißt es, Becoming Karl Lagerfeld, der Serie mit Daniel Brühl lief.
Ja.
Und die dann da auch so herrlich zu tanzen, und dann habe ich mir den auch direkt reingestellt und fühlte mich dann auch wie im Saint-Tropez der 70er Jahre.
Wobei Heart of Glass nicht aus den 70ern ist, ne? Oder Ende
70er?
Ich weiß, egal. Übrigens, die Becoming Lagerfeld startet im Juni auf Disney Plus.
Ah ja, na dann warte ich noch.
Genau.
Ich weiß aber auch nicht, ob der sich so gut taugt, tatsächlich.
Ja, man darf nicht zu viel erwarten.
Nee, ich würde es ja auch gern sehen, aber das habe ich mir immer schon gedacht. Natürlich ist so ein Mensch wie Karl Lagerfeld hatte irgendwie was Faszinierendes, weil der halt eben sehr, sehr viel gesagt und gemacht hat, aber ja halt eben auch das hast du wirklich mal sehr, sehr schön gesagt, die Stars sind ja die Stars, weil sie am Himmel funkeln und wir sie anschauen können. Und bei Karl Lagerfeld war ja dann halt eben auch immer allein schon das, sehr, sehr deutlich war, dass der homosexuell ist und ja auch mit Charles de Maché irgendwie dann eine Beziehung hatte, der dann auch mal zwischendrin mit Yves Saint Laurent was hatte und so weiter, ja. Aber ja, irgendwie einfach gesagt hat, nee, da rede ich halt einfach gar nicht drüber. Ja? Und wenn dir das gefragt wurde, wenn dir das gefragt wurde, das dann halt eben auch einfach immer so irgendwie charmant gekontert hat und so, ja, und das, nee, da hat meine Mutter immer schon gesagt, na, da muss man gar nicht drüber reden und sowas, ja. Mhm. Und irgendwie halt eben einfach nichts von sich preisgegeben hat. Und natürlich ist, das klingt dann spannend, wenn man irgendwie sagt, ich trinke nur Cola Light, ich rauche nicht, ich nehme keine Drogen, ich arbeite immer nur. Für mich ist das Allerschönste, am Wochenende alleine zu Hause zu sein, die ganze Zeit zu lesen. Das ist ja jetzt aber halt eben nichts, was sich irgendwie spannend auf der Leinwand ausbreiten lässt oder sowas. Da war der Yves Saint Laurent mit seinem selbstzerstörerischen Verhalten. Natürlich hat er da irgendwie ein bisschen cinematografisch ein bisschen mehr hergegeben. Ja? Mhm. Also insofern weiß ich gar nicht, ob sich das so gut dafür. Sicherlich noch die spannendste Episode, weil da ja dann halt eben auch so durch die Nachtclubs gezogen wurde und sowas. Aber ich glaube jetzt, wenn du irgendwie so über die letzten 10 Jahre von Karl Lagerfeld, keine Ahnung, ob man das gut machen könnte.
Ja, ich glaube, da musste einfach nur das einstündige Interview mit Lanz oder Biolex.
Ja, die sind dann halt spannender. Ne? Ja, ja. Also das macht ja dann irgendwie halt eben mehr Sinn, als zu sagen, ich bereite das dann jetzt halt nochmal mit dem hervorragenden Schauspieler Daniel Brühl in der Hauptrolle auf.
Mm-hmm. Da gab es auch nochmal kürzlich sowas über einen, ach, wie hieß er denn nochmal? Einen Modedesigner, eine Serie, die ich auch geschaut habe. Mhm. Ich habe irgendwie Hustler im Kopf, aber das kann ja nicht sein.
Ja, nach jetzt komme ich auch nicht drauf.
Gespielt von dem, der bei Trainspotting mitgemacht hat.
Ja, ist auf Amazon Prime die Serie, da geht's um, ach, ja, ich komme jetzt aber auch
überhaupt nicht drauf. Wie heißt der Schauspieler nochmal von Trainspotting?
Ewan McGregor?
Ewan McGregor, der hat doch da die Hauptrolle gespielt.
Nee. Ach, aber jetzt, ich hab's jetzt auch auf der Zunge, ja.
Halston,
ja. Genau, ja. Und so hieß auch das Label.
Da hat Ewan McGregor mitgespielt, also er war Halston und spielt auch auf Netflix. Also man kann sich auf Netflix anschauen.
Ja, ist spannend, ja. Also das sind natürlich halt eben einfach interessante Leute. Ich glaube zum Beispiel über John Galliano oder sowas könntest du auch ein tolles Biopic drehen. Die Frage ist dann aber halt eben auch, yo, ne, oder Alexander McQueen oder sowas. Ja, da gibt es auch eine ganz, ganz tolle Dokumentation. Ja. Ne, weil das ja dann auch so leidende Charaktere sind und denen schauen wir halt eben natürlich lieber zu. Der Karl Lagerfeld hatte, glaube ich, auch seine Dämonen irgendwie so in sich. Aber dann gerade so die letzten 20 Jahre, weiß ich nicht, glaube, der hat dann irgendwie auch ein ganz nettes Leben geführt, vielleicht ein bisschen einsam hier und da mal. Aber weiß ich nicht, ob das dann so spannend wäre. Auf der anderen Seite gibt es auch so einen ganz, ganz spannenden Film, ich glaube, über Louis XIV. Und die letzten Tage von ihm, wo er dann so gestorben ist und sowas. Und das ist auch quasi so ein Solo-Stück, also ein Film halt eben, aber nur eine Person und du siehst da halt einfach nur so jemanden beim Dahinsiechen zu.
Ach Gott.
Muss wohl auch ganz toll sein. Ja.
Aha, naja.
Also man merkt, auch nach der Musik wird es hier immer noch spannend. da machen wir dann immer noch mal so ein Kessel Buntes.
So ein
oder
Edge
sowas.
Kommt dann noch, ne? Dampfgeplauder.
Ja. Eben, so ein Dampfgeplauder, ja. Wenn wir es schon von Modedesignern haben, ein ganz, ganz toller Modedesigner, der ja auch wirklich dem meiner Meinung nach mittlerweile ganz schön zum Proll-Label verkommenen Modelabel Gucci.
Ach so.
Ja, Balenciaga ist noch schlimmer, ja. Also, wobei, das finde ich dann fast schon so drüber, das ist dann halt irgendwie so.
Das ist für die Jungen reichen,
so,
ne?
So Skulpturen sind das ja schon, Skulpturen zum Anziehen. Aber finde ich das meiste auch einfach wirklich affig, ja, weil es halt einfach dann so mit der Faust ins Gesicht, ja, und die Ärmel sind zu lang und sonst was ist. Aber ist zumindest ein Look. Aber Gucci, finde ich, hat was wahnsinnig Prolliges bekommen.
So
und die waren ja
schon, ne? So
ja,
knallig.
Und so. Ja, und für so Rapper halt eben, ne? Da gibt es dann halt irgendwie so Pullover mit so All-Over-Prints und sowas, das ist albern.
Gucci Gang.
Genau sowas, ja. Aber haben dadurch natürlich ein wahnsinniges Umsatzplus gemacht. Und die waren ja schon häufiger so am Boden. Gibt's auch einen ganz interessanten Film, House of Gucci. Ja.
Ach stimmt, ja, mit Lady Gaga.
Und Adam Driver in der Hauptrolle als Maurizio Gucci oder so heißt er, glaube ich.
Lief aber nicht so gut wie erhofft, ne?
Nee. Ne? Aber kann man durchaus sich mal anschauen, ist glaube ich gerade auch auf Amazon Prime. Und es gab ja aber, und das kommt auch in dem Film vor, da war Gucci nämlich schon am Ende, und dann haben sie einen Modedesigner geholt, aus Austin, Texas.
Ah ja.
Und der hat dem Label nochmal richtig zu neuem Glanz verholfen. Und das war eine ganz kurze Periode und da war Gucci super sexy. Ja?
Okay.
Da war das wirklich halt eben auch für Männer vor allen Dingen. Ja?
Ja.
Das waren weit aufgeknöpfte Hemden, da war irgendwie der Salonlöwe los und sowas. Ja. Und das war unter dem Texaner Tom Ford, der auch sehr, sehr gute Filme macht.
Stimmt, ja. Stimmt, ja, ja.
Hat, glaube ich, nur zwei bisher draußen, aber A Serious Man heißt er, glaube ich, mit Colin Firth in der Hauptrolle.
Genau, ja, genau.
Und auch Nocturnal Animals ist ein wahnsinnig guter Film. Den habe ich damals im Kino gesehen. Der ist, der lässt dir das Blut in den Adern gefrieren, tatsächlich. Ja, weil der ist auch sehr blutig. Ja.
Ja.
Aber der ist wahnsinnig toll. Ja. Mit einer tollen Musik.
Ein Thriller aus dem Jahre 2016.
Mit einer tollen Musik, wirklich, tatsächlich. Mhm. Ja.
Kann man auch streamen, allerdings weder House of Gucci noch Nocturnal Animals auf irgendeiner Flatrate.
Ja, meine Güte.
Ab 4 Euro ist man immer dabei.
Für das Geld kriegt man keinen Gucci-Schlüsselanhänger.
Ja, das stimmt.
So, nun haben wir es aber.
Ne? Endlich Feierabend.
Oh, Feierabend. ne? Es ist ja tatsächlich, du bemerkst das dann auch immer schon, weil ich dann immer so anfange, mit den Beinen rumzuwackeln.
Ja.
So gegen Ende der Aufnahme muss ich dann immer mal pinkeln.
Also Konfirmandebläschen.
Eben, wir könnten auch 2 Stunden aufnehmen, aber weil ich immer auch Wasser trinke dann dazu.
Ja.
Darum ist meine Haut noch so elastisch.
Ein 12-jähriger Pfirsich.
Exakt, ja. Warum machen wir das so? Weil wir das schon immer so gemacht haben.
Das war's für heute, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir hoffen, dass euch die Folge gefallen hat. Wenn das der Fall ist, würden sich André und Jasmin riesig freuen, wenn ihr sie weiterempfehlt. Erzählt euren Freunden, eurer Familie und euren Urlaubsbekanntschaften vom Podcast. Vergesst auch nicht, ihm auf eurer bevorzugten Plattform zu folgen, damit ihr keine neue Episode verpasst. Wenn ihr den Podcast unterstützen möchtet, hinterlasst bitte eine Bewertung. Das hilft enorm, mehr Menschen zu erreichen und die Sterzatura-Community zu vergrößern. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns schon darauf, euch beim nächsten Mal wieder bei Sterzatura begrüßen zu dürfen. Bis dahin, genießt die Stunden und tschüss.